Die Geschichte des Alten Testaments ist, Zitat, ein einziges Kommen Gottes. Zitat Ende. In unsere menschliche Geschichte hinein kommt Gott aus der Ferne seiner zürnenden Unzugänglichkeit in eine neue, liebende Nähe. Und in der Fleischwerdung Christi, in der Inkarnation im Allgemeinen und seiner leiblichen Auferstehung im Besonderen, finden nun die alttestamentlichen Visitationen Gottes ihre natürliche Fortsetzung und zugleich ihren End- und Höhepunkt. Liebe Freunde, es freut mich, mit euch gemeinsam in den dritten Teil der Vortragsreihe zu gehen. Das Thema lautet nun: Wahrhaft auferstanden, Jesu Auferstehung als Überzeugungsgrund. Und ich möchte wiederum hier nur ein paar Duftmarken sozusagen setzen. Die Thematik ist so gewaltig und so groß, dass wir uns in den folgenden Minuten nur ein paar wesentliche Punkte ansehen können. Und mir geht es in dieser Einheit nun vor allem auch um die leibliche Dimension der Auferstehung. Also wir legen den Fokus auf das Adjektiv leiblich, dass Jesus von Nazareth leiblich von den Toten auferstanden ist. Zunächst aber der Fokus auf unsere drei großen Monotheismen, die wir haben. Und es ist eine interessante Übung, unsere drei großen Monotheismen in einem Einzeiler prägnant zusammenzufassen. Wenn wir uns hier dem Judentum zuwenden, dann müssen wir fragen, was ist denn die Kernannahme des Judentums? Und hier können wir antworten. Die Kernannahme finden wir im Schma Israel. Höre Israel, der Ewige, unser Gott, der Ewige ist eins. Basierend auf 5. Mose, Deuteronomium 6, die Verse 4 bis 9. Wenn wir zum Islam gehen und uns fragen, was ist denn das wesentliche Glaubensbekenntnis für den Islam, dann finden wir dieses in den ersten der 5 Säulen, die Shahada. Und dort heißt es, Zitat, es gibt keinen Gott außer Gott. Und Mohammed ist sein Gesandter. Es sind eigentlich 2 Bekenntnisse. Ja? Erster Teil und dann Mohammed als Gesandter, der zweite Teil. Gehen wir zum christlichen Glauben, so fragen wir uns nun, was ist denn jetzt die Hauptthese des Christentums? Und hier müssen wir feststellen, das Christentum kulminiert in der österlichen Proklamation, Christus ist auferstanden. Der Apostel Paulus bringt das prägnant in seinem Brief, in seinem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 15, der Vers 14, Zitat, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Zitat Ende. Man könnte es nicht klarer ausdrücken. Ist Christus nicht auferstanden, so sind wir die erbärmlichsten von allen Menschen, dass wir unsere Hoffnung auf diese Person Jesu von Nazareth richten, obwohl er den Tod nicht besiegt hat. Aber hier ist die Kernthese unseres christlichen Glaubens. Mit Josef Ratzinger gesprochen, können wir Christsein definieren als Glauben an den Auferstandenen. Der eminente Kirchenhistoriker Robert Louis Wilken schreibt, die Auferstehung Jesu ist, Zitat, die entscheidende Tatsache der christlichen Frömmigkeit und die Grundlage alles christlichen Denkens. Zitat Ende. Und schließlich noch C.S. Lewis. Er schreibt, den christlichen Glauben zu verkündigen, bedeutet, die Auferstehung von den Toten zu verkündigen. Und das, meine Damen und Herren, war auch das radikal Neue in der Antike. Diese Botschaft vom Auferstandenen, der den Tod besiegt hat. Und hier handelt es sich um eine dezidiert leibliche Auferstehung. Die gute Nachricht, das Evangelium, das wie ein Lauffeuer durch die Welt der Antike ging, war nicht die goldene Regel nach Matthäus 7,12, liebe deinen Nächsten. Das wird da sehr oft auch zu Recht nahegelegt. Die christliche Botschaft ist die Nächstenliebe. Ja, es ist ein wesentliches Element, aber es ist nicht die Kernthese unseres Glaubens. Jede moralisch vernünftige Person könnte dies herausfinden. Konfuzius im 6. Jahrhundert vor Christus, von ihm wird berichtet, dass er gesagt habe, füge nie anderen zu, was du nicht willst, dass man es dir tue. Die goldene Regel finden wir bereits 6 Jahrhunderte vor Christus. Und auch dann Kants berühmter kategorischer Imperativ später, hier nebenbei bemerkt, hat Wolfhard Pannenberg zu Recht festgestellt, dass dies ein Erbteil des christlichen Geistes sei. Kant, der oft für eine autonome Ethik und Moral angeführt wird, operiert hier doch sehr klar innerhalb eines christlichen Denkkontexts. Vor allem dann, wenn es zu einem seiner Hauptsätze kommt, dem kategorischen Imperativ, nebenbei bemerkt. Also, das radikal Neue in der Antike war nicht Liebe deinen Nächsten, sondern Jesus hat den Tod besiegt. Das ist das Alleinstellungsmerkmal, das wirkliche Alleinstellungsmerkmal der christlichen Botschaft. In den Worten des römischen Legaten in Bithynien, Plinius dem Jüngeren, wir hatten ihn vorher in der Liste der außerbiblischen Quellen, in einem Brief des Plinius an den Kaiser Trajan im Jahre 96 nach Christus schreibt er, Christen sind jene Leute, die einem Menschen Jesus göttliche Verehrung erweisen, Carmina quasi Deo, als ob er Gott wäre. Aber nicht nur das, Jesus hat den Tod besiegt, indem er selbst, wie jeder Mensch, durch den Tod hindurchging. Und zwar den schändlichsten Tod, der überhaupt vorstellbar ist. Nachfolger des Nazareners sind in der Antike aufgefallen durch den außergewöhnlichen Tatbestand der Anbetung eines Gekreuzigten. Durch göttliche Verehrung eines zum schändlichsten Tode Verurteilten am Kreuz. Für Flavius Josephus, hatten wir heute auch schon ein paar Mal, war die Kreuzigung der niederträchtigste aller Tode. Für Cicero eine Plage und eines römischen Bürgers gar unwürdig, den Begriff Kreuzigung überhaupt in den Mund zu nehmen. Und hier sollte eine Pflichtlektüre für jeden Pastor und Priester und auch für uns Christen ganz normal sein, das kleine Büchlein von Martin Hengel, Crucifixion. Hengel fasst hier in diesem kleinen Büchlein diesen Schandpfahl, was es eigentlich bedeutet hat, die Kreuzigung in der Antike, äußerst eindrucksvoll zusammen und bringt hier verschiedene Stimmen der Antike, wie Flavius Josephus und Cicero, wie unwürdig es war, überhaupt den Begriff in den Mund zu nehmen. Und das ist natürlich uns heute komplett verloren gegangen, diese Dimension. Ja? Für uns ist das Kreuz heute ein Kunstsymbol. Ja, wir tragen es um den Hals als Kettchen und wir sind zu sehr an dieses Kreuz gewöhnt, als dass es in uns noch einen Affront erzeugen würde. In der Antike jedoch war es eine Beleidigung für das römisch-bürgerliche Bewusstsein schlechthin. Und hier nun kommt diese christliche Bewegung und behauptet, dieser Gekreuzigte soll als Gott verehrt werden. Eine absolut undenkbare Vorstellung. Und allein aus dieser Tatsache folgt schon, dass die damals Evangelisierten, die mit der Botschaft in Kontakt kamen, ganz naturgemäß nachgefragt haben, was hat es denn mit diesem Jesus von Nazareth auf sich? Sie wollten biografische Details haben, sie wollten mehr Kenntnisse haben von dieser Person, die sie ja nun als Gott anbeten sollten. Und allein aus dieser Denkweise heraus ergibt sich schon, dass Interesse der neutestamentlichen Autoren, hier wirklich historische Kenntnisse zu vermitteln und biografische Details. Das kam ganz notwendig aus dem damaligen Kontext der Evangelisation. Ja, wenn wir uns in das Bewusstsein damals hineindenken. Was war denn das für ein Mann? Was ist so außergewöhnlich an ihm, dass wir ihn anbeten sollen? Derjenige, der doch den niederträchtigsten aller Tode gestorben ist. Und diese Tatsache der Anbetung eines leiblich von den Toten Erstandenen, diese Tatsache war neu, sowohl für das damalige Judentum, als auch neu in Bezug zu all den anderen Religionen und Weltanschauungen. Zum Ersten, es war neu in Bezug auf das damalige Judentum, denn die jüdische Vorstellung damals erwartete eine Auferstehung, ja, aber eine allgemeine Auferstehung aller am Ende der Tage. Dass ein Einzelner in der Mitte der Zeit auferstehen sollte, das war für die Juden damals ein absolutes Novum, eine neue Einsicht. Und das sehen wir ganz konkret an der jüdischen Erwartungshaltung Marthas im Johannesevangelium 11, die Verse 23 und 24. Zitat: Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Zitat Ende. Genau das war das jüdische Bewusstsein. Eine allgemeine Auferstehung aller zum Gericht am Ende der Zeit. Es war aber auch neu und Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu allen anderen Religionen. Die Gebeine Abrahams, Mohammeds, Buddhas, des Konfuzius, Lao Tse und Zarathustra, sie sind immer noch auf Erden. Jesu Grab jedoch ist leer. Aber nun haben wir natürlich Widerspruch. Und das hat schon der große Kirchenvater Augustinus von Hippo festgestellt. Er sagt, kein christlicher Glaubensartikel hat so viel Widerstand erfahren wie der von der Auferstehung des Fleisches. Was für ein absurder Gedanke. Musste schon Paulus erfahren auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17 in Athen. Er spricht zu den Gebildeten von Athen, auch sicherlich Philosophen unter den Zuhörern waren, und solange er von Gott allgemein spricht, generisch, hört man ihm willig zu. Als er aber von der leiblichen Auferstehung zu sprechen beginnt, da lachen einige und andere sagen, wir wollen dich ein andermal hören. Für das griechische Denken allgemein und gerade das platonische im Besonderen war der Gedanke einer Auferstehung des Fleisches absolut absurd. Im Gegenteil, gemäß platonischem Gedankengut ist es das höchste Gut, sich vom Fleische erlösen zu lassen und aus diesem Gefängnis, aus diesem irdischen Gefängnis auszubrechen. Und daher nun im Folgenden ein paar Gedankenlinien zur Leiblichkeit der Auferstehung. Warum brauchen wir denn eine leibliche Auferstehung? Warum könnte Jesus denn nicht auferstanden sein, so wie Goethe, ja, so inspirativ in unserem Geiste fortlebend? Wir verehren ja nach wie vor noch Goethe und viele andere Große unserer Geschichte, die zu Recht brillante Kulturleistungen erzielt haben. Warum konnte denn Jesus nicht in diesem Sinne für uns auferstehen? 5 Gründe. Zunächst möchte ich aber eine Definition von Auferstehung geben, damit wir wirklich auch alle wissen, was wir meinen. Und diese Definition kommt von Josef Ratzinger. Und er definiert die Auferstehung. Die Auferstehung bedeutet, die Verwesung nicht zu schauen. Die leibliche Verwesung nicht zu schauen. So definiert er Auferstehung. Ich denke, das ist eine sehr gute, kurze, prägnante Formel, die es auf den Punkt bringt. Und nur wenn der Leib Jesu nicht verwest ist, so Ratzinger, galt für die alte Kirche, dass er nicht im Tod geblieben ist. Darauf kommen wir gleich noch zurück. Denn diese Überzeugung der alten Kirche, die wurzelt wiederum fest im hebräischen bzw. alttestamentlichen Denkkontext. Und das ist unser erster Grund für eine dezidiert leibliche Auferstehung. Der soziohistorische Grund. Es war der damalige Denkkontext, von einer leiblichen Auferstehung zu sprechen. Und das ist gut hebräisch, alttestamentlich. Im Alten Testament bedeutet Leben grundsätzlich immer leibliche Existenz. Der Theologe George Eldon Ladd schreibt, Zitat, da Leiblichkeit der menschlichen Existenz wesenhaft zu eigen ist, bedeutet Erlösung wiederum die Erlösung des ganzen Menschen. Zitat Ende. Und es ist eines der großen Verdienste des Neutestamentlers N.T. Wright. In seiner gründlichen Studie über vorchristliche und christliche Auffassungen über die Auferstehung nachgewiesen zu haben, dass Menschen der Antike im Sprechen von der Auferstehung immer eine leibliche im Sinne hatten. So schreibt er in seiner feinen Studie The Resurrection of the Son of God, Zitat, wir müssen uns an diesem Punkt klar sein. Wann immer die frühen Christen von der Auferstehung sprachen, meinten sie Auferstehung in dem Sinne, wie er auch von den Heiden, die die Auferstehung ablehnten, und von den Juden, von denen die meisten die Auferstehung bejahten, verstanden wurde. Auferstehung bedeutete immer leibliche Auferstehung und das ist das, was die frühen Christen bekräftigten. Zitat Ende. Also so ein Gedanke, dass Jesus auferstanden wäre wie Goethe, in einem inspirativen Sinne, der ist überhaupt nicht im Denkkontext der damaligen Menschen erschienen. Auferstehung war immer eine leibliche Auferstehung. Und Jesus als Jude des ersten Jahrhunderts hatte eine klar leibliche Auffassung von der Auferstehung. Wie übrigens auch seine sadduzäischen Gegner in Matthäus 22, Markus 12, Lukas 20, die diese verneint haben. Die Sadduzäer haben nicht an die leibliche Auferstehung geglaubt, aber sie hatten eine leibliche Vorstellung von der Auferstehung. Und diese haben sie abgelehnt. Und nun sehen wir dann auch bei einem Denker wie Rudolf Bultmann, um nochmal auf ihn zu verweisen, und seine Deutung der Auferstehung als eskatologisches Ereignis, als geistiges Ereignis, das keine leibliche Konsequenz oder keine leibliche Dimension hat, könnte man hier nun auch sagen, wir sehen bei Bultmann eine gewisse Distanz zum alttestamentlichen Denkkontext. Und das kann man kritisch bei ihm beanstanden. Helmut Thielicke hat hier schon etwas ironisch über Bultmanns Ansatz gesagt, dass eben alles darauf ankomme, ob man seine Theologie vom Alten Testament her entwickelt oder vom Existenzialismus. Das ist ein großer Unterschied dann in den Ergebnissen. Wer sich hier zu Bultmann etwas genauer, wer sich hier beschäftigen möchte, der soll den letzten Essay in seinem Band Glauben und Verstehen lesen, wo er über die Beziehung unserer christlichen Einstellung zum Alten Testament hier das ausführlich entfaltet. Und hier kommt seine Distanz zum ganzen Alten Testament sehr gut zum Vorschein. Was natürlich auch sicherlich, könnte man sagen, am damaligen Kontext gelegen hat, in dem er sich befand, in den 1930er Jahren. Das mag sicherlich hier auch noch einen Einfluss genommen haben. Also, der soziohistorische Grund, Auferstehung ist immer eine leibliche im damaligen Denkkontext und alttestamentlich gesehen. Wenn wir uns nun eine Debatte ansehen im Internet, William Lane Craig gegen den deutschen Skeptiker Gerd Lüdemann, die beiden haben zweimal debattiert und in der zweiten Debatte, die sie führen über die Auferstehung Jesu, macht Lüdemann eine interessante Bemerkung. Er beruft sich auf Paulus und 1. Korinther 15, die Verse 42 bis 49, speziell Vers 44. Und hier unterscheidet Paulus zwischen dem pneumatischen Leib und dem fleischlichen Leib. Ja? Wir haben Soma Psychikon, dem fleischlich orientierten Leib, und den Soma Pneumatikon, dem geistgeführten Leib. Und Lüdemann sagt hier, dass hier ja Paulus auch nicht von einer leiblichen Auferstehung ausgeht, sondern große Vorkehrung, große Betonung darauf legt eben, dass es sich um einen geistlichen Leib handelt. Craig geht in der Debatte nicht auf diesen Punkt ein, deswegen dachte ich mir, ich bringe das heute mal, weil das eine äußerst interessante, ein äußerst wichtiger Punkt ist, ein interessanter Punkt, und vor allem ein fehlgeleiteter Punkt. Lüdemann liegt hier nicht richtig, was etwas überraschend ist für einen Denker von seinem Rang. Was Paulus hier tut an dieser Stelle, 1. Korinther 15, speziell Vers 44, er unterscheidet zwischen diesen beiden Leibern, aber es geht, der entscheidende Kontrast, auf den es Paulus ankommt, ist hier nicht, wie in vielen Übersetzungen, fälschlicherweise impliziert. Nicht zwischen unterschiedlichen Substanzen. Paulus geht es hier nicht um einen Unterschied zwischen Materie auf der einen Seite und Geist auf der anderen Seite. Um das geht es Paulus nicht. Sondern vielmehr geht es Paulus um die unterschiedlichen Kräfte, die die Substanz Materie antreiben. Also nicht die Substanz selber, sondern die Kraft, die Dynamik, die hinter der Substanz steht. Darum geht es Paulus in diesem Kontext. Wiederum N.T. Wright, Zitat, die Adjektive beschreiben nicht die Bestandteile, sondern die Kraft, die die Bestandteile antreiben, Zitat Ende. Und das sehen wir sehr schön im griechischen Urtext. Griechische Adjektive, die auf ikos, beziehungsweise in unserem grammatikalischen Fall auf ikon enden, ja, soma pneumatikon, bezeichnen nicht die Materie, sondern die Kraft, die diese Materie antreibt. Und Paulus benutzt hier ikos, die Endung ikos, ganz bewusst, um die Bezeichnung der Energie eben anzugeben, die in der Zukunft dann, in der neuen Schöpfung, der Leib durch die er angetrieben wird. Nämlich die geistliche Dynamik, die pneumatische Dynamik, die dahinter steckt. Und nicht mehr die fleischlich verdorbene, sündhafte, gefallene Kraftdynamik, die uns jetzt in unserem irdischen Leib antreibt. Hätte Paulus auf die Substanz verweisen wollen, dann hätte er im Griechischen die Endung inos verwendet. Inos bezeichnet die Substanz, ikos bezeichnet die Kraft und die Dynamik. Also wir sehen hier wiederum eine feine Unterscheidung, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu Fehldeutungen wie Lüdemann an dieser Stelle kommen und sagen, nun ja, Paulus geht es ja um einen geistlichen Leib und der geistliche Leib, na, geistlich, der wird sich irgendwann dann mal auflösen und wird nichts Materielles mehr sein. Um das geht es Paulus hier gerade nicht. Ein ganz wichtiger Punkt. Und das kann nicht nur Lüdemann passieren, sondern auch einem Denker wie Helmut Thielicke. Helmut Thielicke geht hier ebenfalls von einer falschen Übersetzung aus. Und auch bei Thielicke sehen wir dann gewisse Fehlkonstruktionen, weil er von einem geistlichen Leib ausgeht. Interessante Beobachtung. Zweiter Grund. Warum eine leibliche Auferstehung? Der zweite Grund ist ein theologischer, ein philosophisch-theologischer. Wenn wir uns über das Wesen Gottes Gedanken machen, dann können wir daraus schließen, dass die leibliche Auferstehung Anspruch als auch Allmacht Gottes in Bezug auf die ex nihilo geschaffene Materie darstellt. Was meine ich jetzt damit? Gott kann in die Materie eingreifen und Gott hat einen Anspruch darauf, als Schöpfer in die Materie einzugreifen. Wenn Gott der Schöpfer der Materie ist, dann ist es ihm auch möglich, eine leibliche Auferstehung zu Wege zu bringen. Auferstehung des Leibes, so Ratzinger, heißt, Zitat, dass die ganze Welt Gottes ist. Und die ganze Welt, da schließt auch die Materie mit ein. Und wir müssen erneut feststellen, dass es viele Denker, die hier eine leibliche Auferstehung Jesu ablehnen, dass sich hier feststellen lässt, dass sie oft durch philosophische Vorannahmen motiviert zu sein scheinen. Philosophische Vorannahmen zum Beispiel wie bei Bultmann, jene einer physikalischen Geschlossenheit des Universums. A physical closure of the universe. Für Bultmann waren Wunder per se unmöglich. Gott kann in diesen Weltenlauf nicht eingreifen. Wir haben eine kausale Geschlossenheit, ein mechanistisches Universum, in dem Gott nicht eingreift. Aber das ist eine philosophische Vorannahme, die wiederum begründet werden muss und die äußerst zweifelhaft erscheint. Bultmann, Zitat, der rein biologisch sich verstehende Mensch sieht nicht ein, dass überhaupt in das geschlossene Gefüge der natürlichen Kräfte ein übernatürliches Etwas, das Neuma, eindringen und in ihm wirksam sein könnte. Zitat Ende. Und da stellen wir nun einen jüdischen Denker einmal mehr dazu in Kontrast, nämlich den brillanten jüdischen Religionswissenschaftler Pinchas Lapide. Und er schreibt in seinem Büchlein Auferstehung, absolut lesenswert, er schreibt, Zitat, ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren, dass so manche moderne christliche Theologen sich der materiellen Faktizität der Auferstehung schämen. Anders kann ich ihre verschiedentlichen Enthistorisierungsversuche des Ostererlebnisses, die alle vier Evangelisten Lügen strafen, einfach nicht begreifen. Oft scheint es, als wollten namhafte Neutestamentler in unseren Tagen eine Art ideologischen oder dogmatischen Vorhang zwischen den vorösterlichen und den auferstandenen Jesus einschieben, um letzteren vor jedweder Besudelung durch irdische Dreidimensionalität zu beschützen. Zitat Ende. Bultmanns philosophische Vorentscheidung gegen Wunder darf nicht einfach behauptet werden, sondern muss philosophisch begründet werden. Und ich denke, diesen Nachweis ist er uns schuldig geblieben. Im Gegensatz zu Bultmann sagen wir, die Auferstehung lässt sich ganz natürlich in das wirkmächtige Schöpfungshandeln Gottes integrieren. Im Lichte der Existenz Gottes und dem Attribut seiner Allmacht sagen wir kurz, Gott kann. Wenn es Gott gibt und wenn Gott allmächtig ist, dann kann er auch in die Materie eingreifen. Zweitens, als zweite Konsequenz dieses zweiten theologischen Grundes, Gott kann nicht nur, Gott will auch. Und das folgt aus dem Attribut der Liebe Gottes. Gott ist die Liebe, gemäß christlicher Auffassung. Und der biblische Gott ist kein distanziert, unnahbarer Gott der Ferne, sondern ein liebender Gott der Nähe, der sich von Beginn an dem Menschen historisch offenbart hat. In den Worten Romano Guardinis, brillanter katholischer Denker, die Geschichte des Alten Testaments ist, Zitat, ein einziges Kommen Gottes. Zitat Ende. In unsere menschliche Geschichte hinein kommt Gott aus der Ferne seiner zürnenden Unzugänglichkeit in eine neue, liebende Nähe. Und in der Fleischwerdung Christi, in der Inkarnation im Allgemeinen und seiner leiblichen Auferstehung im Besonderen finden nun die alttestamentlichen Visitationen Gottes ihre natürliche Fortsetzung und zugleich ihren End- und Höhepunkt. Die Auferstehung lässt sich also ganz natürlich in das heilswirkmächtige Erlösungshandeln Gottes integrieren, nämlich als erneuerndes Schöpfungshandeln innerhalb der durch menschliche Sünde und Tod denaturierten Schöpfung. Wir können sagen kurz, Gott will. Gott kann und Gott will. Und aus diesem göttlichen Können, seiner Potestas und seinem Wollen, seiner Voluntas, folgen nun drei weitere Gründe für eine leibliche Auferstehung. Nochmal kurz resümiert, wir hatten den soziohistorischen Kontext, jetzt haben wir einen philosophisch-theologischen Grund und jetzt folgen noch drei theologische Gründe in aller Kürze. Warum ist die leibliche Auferstehung aus christlicher, dogmatischer Sicht so wichtig? Also wir nennen drittens, christologisch gesehen ist die leibliche Auferstehung Gottes Zustimmung zu Leben und Lehre des Jesus von Nazareth. Wenn Sie und ich in einen Laden gehen, in einen Supermarkt und etwas einkaufen, dann bekommen wir an der Kasse was? Eine Quittung. Wir bekommen eine Quittung, wir bekommen einen Beweis dafür, dass wir die Ware bezahlt haben. Und mit dieser Quittung dürfen wir nach Hause gehen und diese Quittung versichert uns, dass wir die Ware legal gekauft haben. Und christologisch gesehen nun ist die Auferstehung Gottes Quittung, Gottes Bestätigung zu dem, was Jesus von Nazareth zu sein behauptet hat. Es ist sozusagen der göttliche Stempel auf dem Leben Jesu, zack, das ist meine Bestätigung. Das, was dieser Mann behauptet hat und gelebt hat, wird von mir göttlich bestätigt. Das ist die Quittung für das, was er vollbracht hat. Viertens, soteriologisch gesehen, also aus der Erlösung, vom Erlösungsverständnis her, ist die leibliche Auferstehung Jesu Gottes Zustimmung zu der Tatsache, dass die menschliche Sünde im stellvertretenden Opfertod Christi getilgt wurde. Ja? Wiederum, es ist die Quittung, aber dieses Mal die soteriologische Quittung, dass das, was am Kreuz geschehen ist, wirklich in Kraft getreten ist. Sie ist die göttliche Bestätigung der Überwindung menschlicher Schuld durch das Leiden Christi am Kreuz. Und in beiden, im christologischen und im soteriologischen, ist die leibliche Auferstehung ein empirisch sichtbarer Beleg für einen geistig unsichtbaren Vorgang, für etwas, was im Übernatürlichen, im Geistigen abgelaufen ist. Genauso wie die Heilung des Gelähmten in Lukas 5, 17 bis 26, wo der Gelähmte durch das Dach gelassen wird, wir hatten die Geschichte heute schon mal, wo hier Jesus sagt, diese Heilung ist ein sichtbarer Beleg für meine Aussage, deine Sünden sind dir vergeben. Genauso ist die leibliche Auferstehung der sichtbare Beleg für die unsichtbare Autorität Jesu. Das, was er ist, christologisch, und das, was er getan hat, soteriologisch. Wir schließen diesen Punkt. Die Auferstehung ist folglich die göttliche Quittung, erstens für Jesu christologisches Sein und zweitens für sein soteriologisches Handeln. Fünftens und letztens, aus diesen Wesensattributen Allmacht und Liebe folgt nun noch ein letzter Grund, ein theologischer Grund, und das ist ein eschatologischer. Wir haben den christologischen Grund, wir haben den soteriologischen Grund und jetzt kommt ein eschatologischer, die Endzeit betreffend. Jesu leibliche Auferstehung ist der endzeitliche Ausblick auf unser eigenes Schicksal. Wir gehen nicht in einen rein geistigen Himmel, wo wir auf Wolken sitzen und Harfen spielen werden. Kein Wunder, dass so viele Atheisten von diesem Bild abgeschreckt werden. Mich zieht es auch nicht an. Ja, wir gehen nicht in den Himmel. Der Himmel war nie unsere Destination. Was ist der Himmel? Der Himmel ist per Definition zu 100% die Dimension, wo Gott voll gegenwärtig ist. Aber das ist als Christen nicht unser Ziel. Wir gehen nicht in den Himmel. Wo gehen wir denn hin? In eine neue Schöpfung. Eine neue materielle Schöpfung. Das ist unser Ziel. Und diese antiplatonische Ewigkeitsschau, die wir hier haben, die wurde literarisch nirgends besser verarbeitet in meinen Augen als von C.S. Lewis in seinem Büchlein Die große Scheidung. Falls ihr das noch nicht gelesen habt, müsst ihr lesen. Die große Scheidung von C.S. Lewis. Und hier bringt er diese Ewigkeitsschau und Lewis sagt, die zukünftige Schöpfung wird noch materieller sein, noch substanzieller als diejenige, die wir jetzt schon hier haben. Im Vergleich dazu ist unsere jetzige Welt ein bloßer Schatten. Also die Leiblichkeit und Materialität der neuen Schöpfung wird von Lewis hier wunderbar betont. Und auf diese Zukunft gibt uns der Auferstehungsleib Jesu einen Vorgeschmack. Und somit können wir zusammenfassen, wir haben einen soziohistorischen Kontext, wir haben einen philosophisch-theologischen Grund und dann haben wir einen christologischen Grund. Die leibliche Auferstehung ist die Quittung für Christi Sein, soteriologisch die Quittung für Christi Handeln und eschatologisch ein Ausblick auf die neue Schöpfung. Und das sind nur 5 Gründe, man könnte das ja nun noch erweitern und vertiefen, warum die leibliche Dimension der Auferstehung so wichtig ist. Und ich schließe nun in den letzten Minuten noch mit einem kurzen Ausblick, wie wir das jetzt begründen müssten. Der Titel lautet ja, die Auferstehung als Überzeugungsgrund. Ich habe mich jetzt zugegebenermaßen mehr auf die leibliche Dimension der Auferstehung konzentriert, weil ich hier eine Notwendigkeit sah. Aber wie können wir das nun begründen? Hier gibt es sehr gute Literatur, auf die ich nun hier verweisen kann. Und zwar verweise ich auf William Lane Craig und sein Buch, die deutsche Übersetzung, sein Buch Theologisch, das Kapitel 8. Das ist brillant dargelegt von Craig. Und wer es etwas akademischer und nochmal analytischer möchte, der soll die englische Version, das englische Hauptwerk von Craig, Reasonable Faith, konsultieren, ebenfalls Kapitel 8. Und da entfaltet er, wie wir das nun rational begründen können und darlegen können. Im Wesentlichen müssen wir zunächst die historischen Fakten etablieren, das hatten wir heute auch schon, der erste Schritt. Wir müssen etablieren, was historisch als gesichert gilt. Und dann müssen wir die beste Interpretation für diese Fakten finden. Wir brauchen einen Rückschluss auf die beste Erklärung. Was ist die beste Erklärung für diese gesicherten Fakten? Und dann können wir die verschiedenen Theorien, die angeboten werden für die historischen Fakten, durchgehen und die Schwächen und Stärken der jeweiligen Theorie prüfen. Und ich erwähne es nur noch kurz der Vollständigkeit halber. Es gibt 3 Fakten, die von allen Historikern, von den Mainstream-Historikern anerkannt werden, auch von den Kritischen, von den Skeptischen. Das ist das leere Grab Jesu. Das sind die Erscheinungen Jesu den Jüngern gegenüber. Also die Jünger hatten Erscheinungen. Irgendetwas ist geschehen, was die Jünger zutiefst überwältigt hat. Und drittens, es ist die Entstehung des christlichen Osterglaubens. Irgendetwas muss geschehen sein, was Gewaltiges, damit die verängstigten, psychologisch am Boden zerstörten Jünger begonnen haben, ein paar Wochen danach in einer feindlichen Umgebung Jerusalem diese Botschaft zu verkünden und dafür ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Das sind die 3 Fakten, die universal anerkannt werden, unabhängig von der Weltanschauung des Historikers oder Theologen. N.T. Wright geht sogar so weit, dass er sagt, das leere Grab und die Erscheinungen sind historisch so gut belegt wie der Tod des Augustus 14 nach Christus und die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus. Und dann können wir die Theorien durchgehen. Was ist die beste Theorie? Verschwörungstheorie, Ohnmachtstheorie, hat Jesus vielleicht den Tod am Kreuz überlebt? Nebenbei bemerkt, da habe ich vor einiger Zeit auch eine Rezension zu einem Buch von Johannes Fried geschrieben. Johannes Fried ist ein Historiker für mittelalterliche Geschichte und der hat die These aufgestellt, dass Jesus den Tod doch überlebt hätte. Ihr findet die Rezension online, könnt ihr kostenlos abrufen. Ich möchte nur so weit gesagt, meine Rezension fällt nicht sehr positiv aus. Und dann haben wir noch Theorie der Legende und der Halluzination. Das sind so die vier naturalistischen Theorien, die hauptsächlich ins Feld geführt wurden. Und dann haben wir natürlich die Theorie von der leiblichen Auferstehung. Und ich bin der Überzeugung, dass diese Theorie, die uns zu Christen macht, diejenige von der leiblichen Auferstehung, diejenige ist, die am besten die etablierten Fakten erklärt und abdeckt. Und so ergibt sich dann aus diesem Zwei-Schritt-System, Etablierung der Fakten und Interpretation dieser Fakten, ein äußerst starkes rationales Argument an und für sich für die Existenz Gottes und natürlich für den Anspruch Jesu und für das Christentum. Diese Ausführungen sind existenziell relevant. Vielleicht sitzen Sie jetzt hier und denken sich, was hat das alles mit meinem Leben zu tun? Und so schließe ich mit einer kleinen Geschichte, die ich vor kurzem, jetzt erst vor ein paar Tagen, William Lane Craig hat sie in seinem Newsletter gepostet. Er sagt, er war vor kurzem in einer Gemeinde in den USA als Gastsprecher eingeladen und der Pastor Eric Huffman war für 12 Jahre lang ein liberaler Pastor in einer liberalen Church in den USA. Und Huffman sagt von sich selber, er war eigentlich de facto war Atheist. Alles, was er am Sonntagvormittag getan hat, war, er hat Social Justice gepredigt, soziale Gerechtigkeit. Und dann hat Huffman auf YouTube die Debatten von Craig entdeckt und ist der historischen Beweiskraft der leiblichen Auferstehung Jesu auf die Spur gekommen. Und das hat bei ihm einen Denkprozess ausgelöst. Und das Ende dieses Denkprozesses ist, dass Huffman sich vom liberalen Christentum abgewendet hat und zurückgekommen ist zu einer wirklich orthodoxen Auffassung, einschließlich der leiblichen Auferstehung Jesu. Und dass er nun so begeistert davon ist, dass er in seiner Church regelmäßig arbeiten sie mit den Jugendgruppen theologisch durch, also die englische Version natürlich, und seine Church hat sich in eine richtige Apologetic Church, eine apologetische Church entwickelt, wo den jungen Leuten von Anfang an die rationale Schlagkraft des christlichen Glaubens nahegelegt und nahegebracht wird. Und hier sehen wir, das ist nicht tote Theorie, was wir hier tun. Das hat existenzielle Auswirkungen. Und das sollte uns ermutigen, uns mit diesem Material auseinanderzusetzen und hier wirklich tief einzusteigen. Denn es stärkt unseren Glauben und hilft uns im Erreichen einer unerlösten und verlorenen Welt. Dankeschön.